Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Immer wenn im Deutschen Bundestag eine Legislaturperiode endet, gilt es Abschied zu nehmen von ein paar altgedienten Politikern, die unsere Republik jahrzehntelang geprägt haben. So ist es auch in diesem Sommer. Das ist immer eine gute Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen. Vor ein paar Wochen haben wir uns hier von Wolfgang Bosbach verabschiedet, einem der profiliertesten konservativen CDU-Politiker im Parlament. Und da ist noch einer, den wir nicht in Rente gehen lassen möchten, ohne dass er zu Gast war im HR1-Talk. Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ihr Kollege Bosbach war am Ende seiner Abschiedsrede so ein kleines bisschen gerührt von sich selbst. Diesen Eindruck hatte ich bei Ihrer Rede gar nicht.
Nee, ich war nicht gerührt von mir selbst, sondern ich war berührt, als am Ende nicht nur Abgeordnete aus meiner Fraktion und der Linken und der SPD aufstanden und klatschten, sondern auch Unionsabgeordnete.
Das habe ich im Fernsehen live gesehen. Sind Sie in solchen Momenten eher der kontrollierte Typ, der seine Emotionen im Griff hat?
Nee, das muss ich auch erstmal richtig verstehen. Also die standen so auf und ich sah dann vor mir einige, mit denen ich doch sehr heftige Auseinandersetzungen gehabt habe, meistens in Gremien. Und dass die doch mir in dieser Weise versucht haben, die Ehre zu erweisen, war beeindruckend.
Das hat Sie dann auch gefreut? Also
natürlich hat mich das gefreut.
Das heißt,
aber ich habe auch schon gedacht, hast du was falsch gemacht?
Sie haben ja lange gezögert, ob Sie mit 78 Jahren noch einmal antreten oder nicht. Ist Ihnen diese Entscheidung sehr schwer gefallen?
Ja, ganz eindeutig. Ich habe da monatelang drüber gebrütet, ob ich mir das nochmal antue.
Und jetzt denken Sie, das war die richtige Entscheidung?
Ja, also ich freue mich darauf, dass ich meine Zeit einteilen kann. Und vielleicht auch mal normal Abendessen kann, ich erst nach 11 und vielleicht in seltenen Fällen auch mal Mittagessen kann.
Wir könnten jetzt 10 Stunden mit Hans-Christian Ströbele reden. Er war Verteidiger der RAF-Terroristen in Stammheim. Er ist der erste und einzige Grüne, der je ein Direktmandat für den Deutschen Bundestag geholt hat. In mehreren bedeutenden Untersuchungsausschüssen war er berüchtigt für seine harten und scharfen Fragen. Die eigene Parteiführung hat er oft zur Weißglut gebracht. Und heute zieht er bei uns seine persönliche Bilanz seiner Arbeit bis 12.
HR1. Genau meins.
1985 zog Hans-Christian Ströbele das erste Mal in den Deutschen Bundestag ein. Und für viele galt er eigentlich lange als einer der fleißigsten Abgeordneten. Selbst als er vor ein paar Jahren gegen den Krebs kämpfte und eine Chemotherapie über sich ergehen ließ, hat er keine einzige Sitzung im Bundestag verpasst. Respekt. Warum war Ihnen das so wichtig? Also man sagt ja immer, Gesundheit geht vor.
Ja, das habe ich leider nicht praktiziert oder vielleicht auch Gott sei Dank. Weil das mobilisiert natürlich auch Kräfte im eigenen Körper, dass man vielleicht Krankheiten schneller besiegt oder fertig wird damit.
Ach so, Sie glauben, die Arbeit im Bundestag hat Ihnen vielleicht sogar geholfen im Kampf gegen den Krebs, dass man sich nicht ganz der Krankheit widmet?
Ja, beim Krebs war es ganz eindeutig so. Also ich habe da 42 Therapien gehabt, also 42 Werktagen. Nur die Wochenende waren ausgenommen, das war jeden Tag. Und die Ärzte haben immer gesagt, naja, tut nicht weh, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber da kommen ja immer wieder neue, erhebliche Strahlenmengen in den Körper. Und am Ende war ich schon ungeheuer fertig und musste mich dann über die Weihnachtspause wirklich erstmal erholen.
Das ist jetzt ein paar Jahre her. Wie geht's Ihnen heute?
Also in dieser Hinsicht hoffe ich, dass das alles hinter mir ist. Jedenfalls ergeben das bisher die Werte, aber man weiß das natürlich nie genau. Aber ich habe in der Zwischenzeit eine Reihe von anderen Leiden. Vor allen Dingen, was mich am meisten ärgert und stört, ist, dass meine Beine nicht mehr so richtig wollen. Das heißt, dass ich einen Stock brauche.
Können Sie damit noch Fahrrad fahren?
Ja, das glaubt immer keiner. Ich habe hinten mir so eine Vorrichtung mit Gummibändern und einem Gürtel aufs Fahrrad, auf den Gepäckträger gemacht. Da schnalle ich den Stock dann drauf. Allerdings fällt er manchmal trotzdem runter. Und bewege mich damit auf dem Fahrrad sogar sicherer als zu Fuß. Und wenn ich dann absteige, sind immer die größten Probleme.
Sie sind ein leidenschaftlicher Parlamentarier, obwohl Sie früher mal die parlamentarische Demokratie abgelehnt haben. Das haben Sie in Ihrer Abschiedsrede im Deutschen Bundestag ja auch noch mal erwähnt. Wie kam es zu diesem Sinneswandel bei Ihnen?
vor allen Dingen kommt der Sinneswandel daher, dass ich mir natürlich heute auch überlege, was haben wir damals eigentlich gewollt und für richtig gehalten. Und da gab es so vage Vorstellungen von einer Rätedemokratie. Und mir fehlt heute die Fantasie dazu, wie das tatsächlich funktionieren könnte. Wir wollten einfach mehr Demokratie insofern, dass sich jeder Bürger, jede Bürgerin in alle Probleme einmischen kann, wenn sie will, wenn sie Zeit dafür hat. Das zu organisieren ist jedenfalls bisher wohl nicht möglich. Dieser Überzeugung bin ich jetzt. Aber vielleicht schaffen die digitalen Möglichkeiten da ganz neue Perspektiven. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
Was war für Sie persönlich die wichtigste Sternstunde im Parlament?
Also die Sternstunde meiner parlamentarischen Laufbahn war ganz zweifellos für mich persönlich die Erringung des Direktmandates im Jahr 2002, als ich das versucht habe, was eigentlich nicht möglich war. Und dann hat es doch geklappt und da war ich sowas von zufrieden, dass ich da von einem Krankenlager Sonntagabend aufgestanden bin. Alles war weg an Schmerzen, an Kopfschmerzen und so. Und ins Rathaus gegangen bin und mit den anderen gefeiert habe. Ich war nämlich ein paar Tage vorher von einem Rechtsradikalen von hinten angefallen und geschlagen worden. Und es bestand die Vermutung, dass da irgendwas im Kopf verletzt war.
War zum Glück nicht der Fall.
War nicht der Fall.
Sie galten auch sozusagen als der König der Zwischenfragen. Auf welche sind Sie besonders stolz?
Naja, die wirksamste war im Jahr 1999. An die werde ich ja jetzt immer wieder erinnert. Und gerade nach dem Tod von Helmut Kohl, weil die im Zusammenhang mit der Spendenaffäre der CDU bzw. der Kohl-Affäre eine erhebliche Rolle gespielt hat, als ich im Dezember 99 Wolfgang Schäuble in einer Sitzung durch einen Zwischenruf gefragt habe, mit oder ohne Koffer, da ging es um den Waffenhändler Schreiber, ob er von dem auch einen Koffer bekommen hat. Und auf die Frage hat er ein Nein gesagt und diese Angabe war nicht richtig.
Und da musste er die Lüge zugeben. Er musste zurücktreten als Parteivorsitzender und ist nicht Kanzler geworden.
So war es, ja.
Wäre vielleicht alles anders gekommen, wenn diese Zwischenfrage nicht gewesen wäre?
Das könnte sein. Also insofern hat das die Tür für Angela Merkel geöffnet. Sie wurde danach dann Parteichefin und einige Zeit später Kanzlerkandidatin. Ich muss zugeben, dass ich das zu dieser Zeit damals nicht für möglich gehalten habe.
Ein Etikett, das man Hans-Christian Ströbele gerne gibt, ist, er ist der wichtigste Altlinke der Grünen. Mögen Sie diesen Begriff eigentlich?
Ja, und zwar seit 1990. Ich war seit meiner Politisierung 1967 ein Linker, auch ein bekennender Linker. Ich war ja der Meinung, wir brauchen die Revolution in Deutschland und in der ganzen westlichen Welt. Und das habe ich aber nie so vor mir hergetragen. Aber als 1990 es einfach nicht mehr in war, also fast verwerflich war, sich noch als Linker zu bezeichnen, seitdem bezeichne ich mich offensiv immer als Linker bei den Grünen und trage im Winter einen roten Schal, um das zu dokumentieren.
Wenn man sich Ihre Biografie anguckt, dann passt aber ganz vieles eben nicht in dieses Klischee. Erstes Beispiel, Sie waren Anfang der 60er Jahre bei der Bundeswehr. Sie gelten als guter Schütze, Kanonier der Reserve. Also so links können Sie doch nicht gewesen sein.
Nein, überhaupt nicht. Damals war ich überhaupt nicht politisch engagiert. Ich bin auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen, Wehrdienstverweigerer zu sein, sondern wir waren der zweite Jahrgang, der überhaupt eingezogen wurde zur Bundeswehr. Und da war das fast selbstverständlich, dass man diesem Ruf auch folgte. Ich bin dann in die Kaserne gekommen und dahin ziemlich schikaniert worden. Und da habe ich allerdings sowas wie Widerstand gelernt oder entwickelt, einfach aus Selbsterhaltungstrieb, weil ich mich nicht dauernd schleifen lassen wollte. Also das Rumkriechen auf dem Kasernenhof, wenn man irgendwas nicht ganz richtig gemacht hatte, das war überhaupt nicht mein Ding. Oder so Gewaltmärsche zur Bestrafung, da habe ich mich versucht zu drücken und ich habe da so eine Art Widerstandsmöglichkeit entwickelt. Insofern kann man sagen, da bin ich geprägt worden.
Zweites Beispiel, Sie sind seit 50 Jahren verheiratet mit derselben Frau. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Grüne schaffen das?
Keine Ahnung. Also ich bin der Letzte, der sagt, das Institut der Ehe ist was Großes und Heiliges, also wie das in den Diskussionen der letzten Monate manchmal schien. Ich weiß von meiner anwaltlichen Tätigkeit, für wie viele Menschen eine Ehe und die Bindung in der Ehe auch fast die Hölle sein kann. Also man soll das nicht verklären. Was zutrifft, ist, dass ich so lange verheiratet bin, aber darüber rede ich ungern öffentlich.
Sie haben in Paris geheiratet, sogar in der Kathedrale Notre-Dame und das 1967. Also das passt so gar nicht zu der Zeit der Studentenrevolte, mit der man Sie so gerne in Verbindung bringt.
Ja, aber das passt dazu, dass die Studentenrevolte eine antiautoritäre Bewegung war und dass man gegen das, was man immer tun sollte, anging und gesagt hat, wir versuchen es aber anders. Und das war auch so eine Art Reaktion auf die allgemeine Meinung in meiner Umgebung. Wer zweimal mit derselben pennt, der gehört zum Establishment. Das war nicht mein Ding und deshalb war das nicht.
Ach so,
das war auch so ein bisschen, ich mache das jetzt ganz anders als andere.
Also Ihre Hochzeit in Paris war die Revolte gegen die Revolte.
Ihre Person, also wenn man das politisch sehen will, ja.
Und jetzt wird es mega spießig, aus Sponti-Sicht jedenfalls. Sie hatten schon als junger Kerl einen Bausparvertrag. Und haben sich auch ganz früh eine Eigentumswohnung gekauft. Wie steht es um Ihre WG-Erfahrung?
WG-Erfahrung habe ich als Student gehabt in Berlin damals. Ich habe einige Jahre in einer Männerwohngemeinschaft damals gelebt. Aber die Frage ist berechtigt, weil ich danach immer alleine oder mit meiner Frau, also zu zweit gelebt habe. Und das mit dem Bausparvertrag war wohl eher mein Vater, der die eingerichtet hat, um Steuern zu sparen. Und der dann auch letztlich den Kauf finanziert hat 1967.
Hans-Christian Ströbele und seine Biografie.
HR1.
Mit Uwe Berndt und Hans-Christian Ströbele, der übrigens auch eine Bindung nach Hessen hat, denn seine Großeltern lebten im Odenwald. Haben Sie als Kind oft Urlaub da gemacht?
Das ist nicht ganz richtig.
Okay.
Meine Großeltern lebten in Mannheim, weil mein Großvater bei der BSF beschäftigt war. Aber in den 30er Jahren hatten die sich einen kleinen Hof zugelegt im Odenwald. Und der ist verpachtet, war damals schon verpachtet. Und da haben sie sich ein Wochenendehaus hingestellt, so ein kleines Holzhäuschen. Und dieses Holzhäuschen besuche ich seit meinem 0. Lebensjahr. Ich erinnere mich als Baby nicht mehr, aber ich fahre regelmäßig fast jedes Jahr dorthin und verbringe da einige Wochen im Odenwald.
Das heißt, der Odenwald war schon immer so ein bisschen heile Welt für Sie?
Der Odenwald ist eigentlich meine gebliebene Heimat. Ich bin ja in Halle an der Saale geboren, bin im Ruhrgebiet zur Schule gegangen, war dann zur Bundeswehr in Aurich und lebe aber seit über 50 Jahren jetzt in Berlin. Man kann sagen, wo ist die eigentliche Heimat? Also das Beständigste war immer dieser Besuch im Odenwald. Und in der Nachkriegszeit war ich sehr viel im Odenwald. Da bin ich auch mal zur Schule gegangen für ein paar Monate. Also meine ersten Schulzeit dort verlebt, weil da konnte man in den Städten ja wenig wohnen.
Was machen Sie, wenn Sie heutzutage im Odenwald sind?
Früher habe ich unheimlich viel zu tun gehabt, das habe ich heute auch immer noch. Aber ich bin einfach körperlich nicht mehr so in der Lage, einen Baum zu sägen. Oder auch beim Rasenmähen habe ich schon Schwierigkeiten. Also ich betätige mich, da gibt es dauernd immer was zu reparieren und was neu zu machen, was einzurichten und so. Das ist völlig unkomfortabel, da gibt es keine Toilette.
Es gibt keine Toilette?
Nein.
Was machen Sie dann? Ich meine, ja, wie machen Sie dann?
Da gibt es so eine Campingtoilette. Früher war die große Toilette der Wald. Aber das haben wir inzwischen zivilisiert und dann gibt es eine Campingtoilette.
Und ich habe gelesen, Sie können auch Marmelade kochen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Im Odenwald sammle ich Brombeeren und habe früher 40 Pfund im Sommer dort eingemacht und die dann nach Berlin gefahren. Heute schaffe ich das nicht. Ich fahre mit Zug dahin, also da bleibt es vielleicht bei 5 oder 10 Pfund.
Hans-Christian Ströbele über seine zweite Heimat, der Odenwald.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Egal, ob man sich die Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt ansieht oder den G20-Gipfel jetzt in Hamburg oder jedes Jahr die Demonstration zum 1. Mai in Kreuzberg, da demonstrieren aber tausende Menschen friedlich, aber die Gewalt von einer Minderheit beherrscht anschließend das Bild. Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbel hat viele dieser Demonstrationen begleitet. In Hamburg war es jetzt wieder das gleiche Bild. Macht Sie das eigentlich wütend?
Das enttäuscht mich und macht mich sehr ärgerlich, weil ich war ja nur an dem Samstag in Hamburg. Das war die Nacht vor den Straftaten im Schanzenviertel. Und ich habe mich dort übrigens auch mit Polizisten aus Berlin und vielen anderen unterhalten und bin zu der Auffassung gekommen, das hätte vielleicht vermieden werden können, die ganze Eskalation, wenn die Polizei eine Deeskalationstaktik praktiziert hätte, wie sie seit vielen Jahren in Berlin erfolgreich ausgeübt wird.
In Hamburg hat man halt gesagt, wenn sich Menschen vermummen, dann müssen wir eingreifen, denn Vermummung ist verboten und das ist ja auch bekannt.
Ja, das mussten die Berliner Polizeibehörden auch mühsam lernen, dass es vielleicht mal besser ist, einige Reihen Vermummter in einer Demonstration zu dulden und mitgehen zu lassen, als reinzugehen, eine Demonstration von Zehntausenden zu zerschlagen und dabei natürlich, wenn man die versucht zu trennen oder da mitten reingeht, sehr vielen Menschen erhebliches Unrecht antut, sie verletzt, schlägt, in Panik wegtreibt. Und das hat zur Folge, dass sich das eher aufheizt und radikalisiert, als dass das glatt über die Bühne geht.
Woher kommt bei diesen Leuten dieser Hass auf den Staat?
Bei vielen ist es die Erfahrung, bei manchen ist es die Theorie. Und es gibt natürlich auch immer wieder einige dabei, bei denen es wenig politisch ist.
Können Sie das nachvollziehen, wenn die Leute das tun?
Nein, das kann ich so nicht nachvollziehen. Und ich versuche ja, mitzuhelfen. Das mache ich vor allen Dingen natürlich in Berlin, bei den vielen Demonstrationen, an denen ich teilgenommen habe, dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert, dass Situationen, die im Rahmen von solchen Großdemonstrationen oder Großereignissen stattfinden, dann doch irgendwie friedlich zu Ende gehen, indem man dann doch zu einem Gespräch kommt, in dem ein Kessel dann doch geöffnet wird und Ähnliches.
Was ist daran politisch, ein Auto anzuzünden?
Ja, das frage ich mich auch. Wir wissen in Hamburg noch nicht, wer das war. Wir wissen das häufig auch in Berlin nicht. Aber ich habe auch in Berlin die Erfahrung gemacht, wir haben das ja leider immer wieder, auch bei mir in der Straße, hat schon mal oder zweimal schon ein Auto gebrannt, dass man das gleich bestimmten politischen Kreisen zuschreibt. Und die einzigen oder die ganz wenigen, die da mal erwischt worden sind, stellte sich nachher heraus, das waren völlig unpolitische Leute, die das aus ganz anderen Gründen gemacht haben. Also man muss vorsichtig sein, das gleich einer bestimmten politischen Gruppe zuzuschreiben.
Diese Gewalttaten von Hamburg bringen nun das gesamte politische Lager in Misskredit und das mitten im Wahlkampf. Wird es den Grünen im Bundestagswahlkampf schaden, wenn der Eindruck zurückbleibt, man hätte zu viel Verständnis mit Gewalttätern?
Auch ich habe, nachdem ich die Polizei kritisiert habe, weil die Polizeiführung große Fehler gemacht hat, ich kann die auch aufzählen, dazu reicht die Zeit jetzt nicht, heftig attackiert von Leuten, die zum Beispiel bei mir im Büro den ganzen Vormittag danach angerufen haben und gedroht und geschimpft und beleidigt haben. Aber ich denke, das muss sein. Man muss auch nach solchen Ereignissen, auch wenn die zum Teil sehr schlimm waren, in ihren Folgen auch für die Betroffenen sehr schlimm waren, muss man einen klaren Kopf behalten und muss trotzdem analysieren, was ist richtig und was ist falsch gelaufen, gerade um zu erreichen, dass in Zukunft auch solche Großereignisse anders ablaufen können.
Eigentlich schien die politische Karriere von Hans-Christian Ströbele im Jahr 2002 so gut wie beendet, denn seine Partei hat ihn damals nicht mehr auf einen aussichtsreichen Listenplatz aufgestellt. Dann aber schaffte er, was noch nie ein Grüner schaffte, er holte das Direktmandat in seinem Wahlkreis und das hat er in den kommenden Jahren dann sogar noch dreimal verteidigt. Geholfen hat ihm dabei jemand, der jetzt am Telefon ist. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Wenn ich das bin, ja, dann auch guten Tag.
Schon erkannt?
Ich glaube, das ist Gerhard Seyfried. Guten Tag.
Ja, hallo.
Richtig. Gerhard Seyfried, Kultzeichner der Sponti-Szene, kann man sagen, der die Freaks und die Polizei so liebevoll karikiert mit Frikadellen und Buletten. Sie haben viermal Ströbele-Wahlkampfplakate gemacht im Wahlkampf. Ist Christian Ströbele schwer zu zeichnen?
Am Anfang war das sehr schwer zu zeichnen, ja. Ich bin nicht darauf spezialisiert, Gesichter zu zeichnen. Das war ziemlich mühsam. 2002 war das beim ersten Plakat. Ist aber gelungen, würde ich sagen.
Ja, man erkennt ihn sehr deutlich. Es sind Plakate, wo man immer viele, viele Leute rumwuseln sieht und Ströbele mit dem roten Schal und dem Fahrrad in der Mitte. Welchen Charakter haben Sie ihm dann gegeben?
Einen freundlichen Charakter, ich würde es mal so ausdrücken.
Und ich behaupte mal ganz frech, das sind die einzigen Wahlplakaten, wahrscheinlich in Deutschland, die Leute mit nach Hause genommen haben, zum Teil abgehängt haben und geklaut haben. Und die heute noch in der Toilette oder im Flur oder sonst wo in Wohnungen hängen. Weil bei einem der Wahlkämpfe kamen auch junge Leute auf mich zu, haben gesagt, wir kennen dich. Ich sage, woher denn? Also ganz junge. Ja, du hängst bei uns zu Hause auf dem Klo.
Sehr schön.
Bevor Sie ihn gezeichnet haben, haben Sie ihn eine Weile begleitet, um einen Eindruck von ihm zu bekommen. Wie haben Sie ihn dabei erlebt?
Er ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch, muss ich sagen. Sehr freundlich. Und ich hatte ohnehin Hochachtung vor ihm als einer der ganz, ganz wenigen Politiker, die ich für aufrecht und ehrlich halte. Ich würde nur für sehr, sehr wenige Politiker was machen. Ich bezweifle, dass es mehr als eine Handvoll gibt, vor denen ich wirklich Respekt habe.
Wie war das so, wenn er diskutierte mit Ihnen oder mit Mitarbeitern? Duldete er Widerspruch oder wusste er immer, dass er Recht hat?
Ich war mal bei ein, zwei Sitzungen irgendwie zusammen, auch mit der größeren Gruppe, die er um sich hat in der Grünen Bewegung. Hauptsächlich ging es eigentlich um das Plakat und die Inhalte dazu. Er hat da irgendwie auch Ordnung reingebracht, weil es gab zu viele Meinungen über das Plakat, die da auf mich eingebrachtet sind, sodass ich froh war um seine ordnende Hand.
Naja, wir haben ja auch, das ist glaube ich auch ganz, ganz selten, diese Plakate und deren Inhalte wirklich, früher hat man gesagt, kollektiv oder man kann sagen, gemeinsam entwickelt. Nicht? Ja. Wir haben da gesessen und immer wieder, und dann hast du wieder einen Entwurf und dann haben wir das und das noch reingebaut und dann hast du gesagt, das mache ich aber gar nicht oder so. Ja. Also es war richtig ein Arbeitsprozess über Wochen, bis das dann so war, dass wir gesagt haben, so kann es jetzt in Druck gehen.
Ich musste ja natürlich den künstlerischen Teil des Plakats auch immer verteidigen gegen irgendwelche Eingriffe oder Überladung mit Texten und Parolen und so.
Das stimmt.
Das waren kleine Kämpfe stets.
Herr Seifried, was würden Sie sagen, was geht mit Ströbeles Abgang verloren aus dem Deutschen Bundestag?
Oh, einer der besten Politiker, den wir je hatten in Deutschland.
Da nickt Herr Ströbele.
Nee, das höre ich gerne. Also ich müsste lügen, wenn ich das nicht gerne hören würde, gerade von Gerhard Seifried.
Ja, ich sage das auch sehr gerne.
Gerhard Seifried, der Kultzeichner aus der Spondi-Szene. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und Ihre Erfahrungen mit Hans-Christian Ströbele erzählt haben.
Danke sehr.
Der HR1 Talk mit dem grünen Politiker Hans-Christian Ströbele. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1. Genau mein.
Der Mann mit dem roten Schal ist heute bei uns zu Gast. Hans-Christian Ströbele ist noch Mitglied des Deutschen Bundestages, aber der Ruhestand ist zum Greifen nah. Was für Genscher der gelbe Pullover war, das ist für Sie der rote Schal. Wie viel davon haben Sie verschlissen in den letzten Jahren?
Na, ich habe immer noch fast ein Dutzend rote Schals in unterschiedlichem Rot. Und einige sind auch schon von Motten befallen. Ich kriege immer wieder welche geschenkt. Ich habe auch grüne geschenkt bekommen natürlich. Die trage ich aber nicht, weil ja dieses Rot gerade eine Botschaft sein soll. Und das ist so ein bisschen Symbol geworden und das ist auch in Ordnung.
Aufgefallen ist Ströbele zuletzt dadurch, dass er die Polizei beim G20-Gipfel in Hamburg kritisiert hat. Hatten wir gerade auch schon das Thema. Jetzt kommt die nächste Überraschung. Sie haben auch mal einen Blumenstrauß zur Polizei gebracht. Wollten Sie sich einschleimen vor der Demo oder was war da los?
Nee, ich fahre ja viel Fahrrad. Und mein Fahrrad wurde in Berlin-Moabit geklaut. Und einige Tage später wurde bei mir angerufen und mir gesagt, Sie haben wahrscheinlich Ihr Fahrrad gefunden, kommen Sie mal vorbei. Habe ich mir das angeguckt und dann war auf dem Polizeirevier tatsächlich das Fahrrad. Und da habe ich zum ersten und bis heute einzigen Mal der Polizei einen Blumenstrauß gebracht, weil ich so zufrieden war.
Hand aufs Herz, wenn Sie es eilig haben zum nächsten Termin, fahren Sie dann auf dem Fahrrad auch mal über Rot, wie viele in Berlin das tun, oder kann man sich das als Abgeordneter gar nicht leisten?
Nee, bei Rot, das traue ich mich nicht, aber ich gebe schon zu, dass ich hin und wieder, wenn es zu voll wäre und die Autos zu schnell fahren, vor allen Dingen, wenn dann Regen ist, auch schon mal über den Bürgersteig fahre. Also Ich gebe ja zu, dass in Berlin eine Fahrradkultur inzwischen entstanden ist, wo die Verkehrsregeln Nebensache zu sein scheinen. Das fängt an, dass die Leute kein Licht haben. Und ich gebe auch zu, dass ich da durchaus mich auch in der Vergangenheit schuldig gemacht habe. Aber heute als alter Mann merke ich die Nachteile davon, dass man also bestimmte Fahrradfahrer erst sieht, wenn sie 3 Meter vor einem sind.
Aber ein Knöllchen könnte man Ihnen als Abgeordneter geben, ohne Ihre Immunität aufzuheben. Das geht doch so, ja. Für die nächste Befragung brauchen wir die parlamentarische Immunität auch nicht aufheben. Gleich kommt der HR1-Fragebogen. Er war berüchtigt für seine scharfen Fragen in diversen Untersuchungsausschüssen. Wollen wir doch mal sehen, wie es um die Antworten stehen. Hier kommt der HR1-Fragebogen, ausgefüllt vom grünen Politiker Hans-Christian Ströbele. Mein schönstes Privileg als Altlinker ist,
dass ich eine Position im Deutschen Bundestag und auch in der Fraktion, in der grünen Fraktion habe, dass es mir erlaubt, ganz selbstständig nach dem zu handeln, in wichtigen Fragen, was ich für richtig halte, weil ich ein Direktmandat habe. Das hat mir sogar Joschka Fischer zugebilligt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Das kommt drauf an, ob ich Öko-Butter kaufe, dann kostet, glaube ich, 1,79 und das andere inzwischen 1,19 oder 1,25.
Also Sie kaufen auch andere Butter, die nicht Öko ist?
Ich kaufe auch zuweilen andere Butter, sogar andere Milch. Ich ernähre mich überwiegend von Milchprodukten und tue eben was für die Milchbauern in Deutschland.
Kinder?
Habe ich leider keine.
Von meiner Frau habe ich gelernt?
Na, vieles, was ich zunächst nicht eingesehen habe und wo ich ihr aber dann recht geben musste. Und das ist nicht immer leicht, das zuzugeben.
Mein Lieblingsessen?
Das sind Schinken-Macaroni ohne Schinken und dafür lieber Knoblauch.
Ich hasse es, wenn?
Ja, manchmal, wenn ich in völlig unpassenden Gelegenheiten angesprochen werde auf der Straße.
Glück bedeutet für mich?
Zuspruch von anderen Menschen.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass sie nicht immer funktioniert und eigentlich immer neu erfunden werden muss. Und da wird es Zeit, dass wir ein Resümee ziehen und unsere parlamentarische Demokratie grundsätzlich wieder in den Stand bringen, wie sie eigentlich gemeint war.
Bereut habe ich.
Da gibt es so viele Sachen aus meiner Kindheit und Jugend. Also zum Beispiel hat mir meine Schulzeit erheblich Probleme bereitet und hat mir verleidet, Sprachen zu lernen. Darunter leide ich heute noch.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Jetzt muss ich Ihnen was ganz Komisches sagen, was ich aber nicht mehr verwirklichen kann. Ich habe ganz tolle Abende verbracht im afrikanischen Urwald. Als ich dort nämlich Gorillas in freier Wildbahn besucht habe und eine halbe Stunde oder sowas zugucken konnte, wie sie in meiner unmittelbaren Nähe ihr Familienleben gestaltet haben.
Das würden Sie gerne nochmal erleben.
Ja, aber dazu muss man klettern können, dazu muss man über umgefallene Bäume und eigentlich unwegsame Pfade gehen. Und ich fürchte, da bin ich nicht mehr zu in der Lage.
Peinlich war mir zuletzt,
dass ich bei Reden im Bundestag ganz zentrale Argumente vergessen hatte, die ich mir fest vorgenommen habe, aber weil ich in der Regel ohne Manuskript rede, dann aus Altersgründen wahrscheinlich vergessen habe.
Der Glaube.
Also kirchlicher Glaube ist nicht mein Ding.
Ich habe Angst vor?
In seltensten, aber wirklich ganz, ganz seltenen Fällen habe ich Angst vor rechter Gewalt.
Weil Sie das auch erlebt haben.
Ja.
Treue.
Dem, was man als richtig erkannt hat, sollte man treu bleiben. Das gilt für Menschen und Ideen.
Mein Lieblingsfilm?
Some Like It Hot.
Karl May
hat mir die Welt erklärt, viele Jahre lang meines Lebens. Und ich habe auch, als ich dann später in zum Beispiel Lateinamerika oder auch im Vorderen Orient und so selber war, immer versucht, die Pfade von Karl May dort wieder zu entdecken. Ist mir aber nicht gelungen.
Ja, der war ja selbst nie da. Das ist ja alles nur ausgedacht.
Ja, aber genial.
Aber strotzen nicht diese Bücher von rassistischen Klischees von vorne bis hinten? Da war ich auch überrascht, dass Sie Karl May toll fanden.
Ja, also in meiner Jugend war ich wahrscheinlich davon begeistert, wie viele, viele andere, ja nicht nur junge Leute. Ich kann sowas auch gar nicht erinnern. Also ich erinnere mich jetzt, benutze ich Karl May noch, um mir Bücher als Hörbuch anzuhören, um einzuschlafen.
Der HR1-Fragebogen, heute ausgefüllt von Hans-Christian Ströbele. Vielen Dank. In seinem Wahlkreis in Berlin-Kreuzberg ist er ein Star. Jeder kennt ihn dort. Und einmal war er auch kurz ein richtiger Popstar. Da war er zusammen zu hören mit dem Rapper Shaggy. Gebt das Hand frei. Und man hörte Hans-Christian Ströbele im Originalton, damals gesampelt von Stefan Raab. Wo haben Sie das gerufen? Was war das damals für eine Situation? Das ist ja ein echtes Zitat.
Ja, ja. Ich bin jedes Jahr eigentlich, wenn es irgendwie möglich ist, im Sommer auf der Hanfparade in Berlin. Das ist eine große Demonstration für die Legalisierung von Cannabis und Hanf eben. Und da hatte die Polizei aus einem der Wagen dort Hanfpflanzen mitgenommen. Und ich habe da eine Rede gehalten und die Polizei stand so auf der anderen Straßenseite aufmarschiert. Und da habe ich von dem Wagen aus eine Rede gehalten und habe denen zugerufen, eben gebt das Hanf frei, mehrfach und zwar sofort. Das haben sie natürlich nicht getan. Und diesen Originalton hat dann Stefan Raab verarbeitet in diesem Song. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt, wie darf der das? Nee, ich bin ja Rechtsanwalt und wollte ihm das verbieten. Und dann habe ich es mir aber mal angehört und war begeistert und habe ihm das dann auch mitgeteilt und wurde eingeladen zu seiner Show. Und das war ja dann ein großer Hit. Das ist, glaube ich, noch nicht jedem Bundestagsabgeordneten passiert, dass sie in, ich glaube, Platz 2 oder 3 in den Charts war. Und da habe ich auch erhebliche Tantiemen eingenommen. Ich glaube, über 10.000 Mark oder Euro. Und die habe ich dann an Drogenprojekte, also
an Antidrogenprojekte.
Antidrogenprojekte hier in Berlin weitergegeben. Ja.
Okay, das wissen wir fein auseinander. Haben Sie also zu Hause dann auch eine kleine Hanfplantage auf dem Balkon oder was?
Nee, habe ich nicht. Ich habe das Zeug auch nie genommen. Aber wissen Sie, ich finde das eine der schlimmsten Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, dass man sich mit Alkohol und Nikotin voll vernebeln und zumachen darf. Aber wenn man eine Tüte Haschisch raucht, was Leute in meiner Umgebung immer getan haben, dann kann man dafür bestraft werden. Und wenn man das kauft oder vielleicht sogar ein bisschen mehr kauft und einem weitergibt, dann kommt man dafür ins Gefängnis. Das ist eine Gesellschaftslüge, gegen die ich seit Jahrzehnten angehe. Und ich bin guter Hoffnung, dass das irgendwann jetzt fällt. Nicht, weil in Deutschland die Politik so vernünftig wird, sondern weil aus den USA, dem Urland des Antidrogenkrieges, ja langsam die Auffassung sich ändert und dort in zahlreichen Staaten die Legalisierung schon vollendet ist. Und das wird auch nach Europa kommen. Und ich denke, in der nächsten oder übernächsten Legislaturperiode wird man das Zeug auch so kaufen können. Ich selber lebe drogenfrei. Ich rate auch allen ab, das zu nehmen. Aber ich rate auch allen ab, sich volllaufen zu lassen.
Also das müssen wir jetzt nochmal vertiefen. Sie haben nie Haschisch genommen und das in der wilden Studentenzeit nicht. Da waren Sie ja dann schon eine Minderheit, oder wie war
ganz
das dann?
Klar. Um mich rum haben alle, also wenn bestimmte Leute zu uns ins sozialistische Anwaltskollektiv kamen, die haben sich erstmal in die Runde gesetzt und Joint kreisen lassen.
Und warum haben Sie das nicht gemacht?
Ich mochte das nie, die Kontrolle über mich zu verlieren.
Und mit anderen Drogen, wie sieht es da aus?
Also ich nehme seit 20 oder weiß nicht, 25 Jahren trinke ich keinen Alkohol, keinen Kaffee, lebe drogenfrei. Und vorher habe ich aber auch nicht viel. Mir hat das nie besonders behagt.
Aus der Angst vor Kontrollverlust oder haben Sie mal schlechte Erfahrungen gemacht?
Nö, so eigentlich nicht. Ich habe natürlich als Student, als Schüler Alkohol getrunken, irgendwie schlechten Wein und Bier. Ja, irgendwann habe ich gedacht, lasse ich es mal, weil ich glaube, ich wäre schon seit Jahrzehnten nicht mehr so stress- und leistungsfähig, wenn ich Drogen nehmen würde.
Hans-Christian Ströbele und gebt das Hand frei.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
mit Uwe Berndt und Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Und hier kommt noch eine kleine Nebeneinnahme von Ihnen, die hat wirklich nicht jeder. Ihr Onkel war der Radioreporter Herbert Zimmermann. Und von dem stammt diese legendäre Reportage hier. Ich denke, diese Sätze hier gehören zu den wichtigsten der Nachkriegszeit.
Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor!
Da kriegt man irgendwie Gänsehaut, auch wenn man noch gar nicht geboren war. Das legendäre Endspiel von 1954 in Bern, als Deutschland Weltmeister wurde. Und Ihr Onkel hat diese legendäre Reportage gemacht. Haben Sie damals, da waren Sie 15, das auch im Radio gehört? Bestimmt, oder?
Ja, klar. Fernsehen hatten wir nicht. Es gab manchmal Fernsehen, konnte man im Schaufenster irgendwo sehen. Aber das hatten wir nicht. Und ich habe die Reportage gehört. In der Siedlung, in der wir wohnten, kam das aus allen Wohnungen und Fenstern. Und es war einfach genial von ihm. Ich meine, er hatte natürlich ein wahnsinniges Glück, dass er sagt, Rahn müsste schießen, Rahn schießt und er schießt und trifft und Tor. Und ja. Das Siegestor war das.
Ja.
Also das war unser einziger Onkel, also der Onkel in der Familie. Wir waren 4 Kinder, er hatte selber keine. Und wenn er bei uns zu Hause war, der wohnte in Hamburg, wir wohnten im Ruhrgebiet, dann war Remi Demi und dann hat er da was losgemacht.
Das heißt, für Sie war Ihr Onkel auch schon ein bisschen ein Star, natürlich.
Als natürlich, Star. Der war ein Star und der hat mich auch, seitdem schwärme ich eigentlich für Schalke, auch wenn man das jetzt kaum laut sagen darf. Und der hat mich mitgenommen, zum Beispiel zu so Rundfunkreportagen. Da war das ja nicht irgendwie so eine Kabine, sondern da stand der mit dem Mikrofon in der Hand oben auf dem Dach von der Stadiontribüne. Und ich stand als kleiner Junge neben ihm und dachte immer, was erzählt er da eigentlich? Weil das war häufig gar nicht so genau das, was ich da auf dem Platz gesehen habe.
Wie, hat der gelogen oder was?
Nee, aber der hat dann immer zwischenrein irgendwelche Sachen erzählt, dass das jetzt schon der 100. Torschuss und weiß ich was war. Also das hat mich sehr beeindruckt natürlich.
Und haben Sie jetzt gerade 50 Cent verdient, weil wir das wieder im Radio gespielt haben? Nein. Denn Sie haben ja die Rechte daran.
Ja, meine Mutter war die Erbin und die ist dann gestorben, hat das den Kindern vererbt. Und wir haben in der Tat mal eine Zeit lang, als das ganz groß zu Werbezwecken benutzt worden ist, Tantiemen bekommen. Aber das ist längst vorbei, schon seit vielen Jahren. Wir haben das dann aber an verschiedene gemeinnützige Organisationen weitergegeben. Ich habe das verwaltet, weil ich der Rechtsanwalt in der Familie bin.
Interessieren Sie sich sonst für Fußball?
Ja, aber leider bin ich seit Jahrzehnten nicht auf den Fußballplatz gekommen.
Gut, dann dürfen Sie jetzt entscheiden. Reden wir in der nächsten Runde über Hertha BSC oder lieber über Edward Snowden?
Ja, wenn, dann in Berlin sowieso nur Union.
Okay, na, wir reden gleich über Edward Snowden. Einverstanden?
HR1.
Genau meins.
Vor 4 Jahren hat Hans-Christian Ströbele einen internationalen Coup gelandet. Als erster westlicher Politiker traf er sich mit dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden, der sich in Moskau an einem geheimen Ort versteckt hält. Wie ist eigentlich dieser brisante Kontakt damals entstanden?
Ich hatte vorher alle möglichen anderen, die berufsmäßig eigentlich das aufklären mussten, mal aufgefordert, also Bundeskriminalamt oder auch Generalbundesanwalt, die sollten doch mal dahin gehen und mit ihm reden. Soweit ist ja Moskau nicht entfernt. Und nachdem das keiner gemacht hat, habe ich es eben versucht und das hat lange Zeit, habe ich keinen Kontakt zu ihm gekriegt. Über die Botschaften nicht, über Journalisten nicht. Alle Wege waren verschlossen. Bis er sich dann bei mir gemeldet hat. Er hatte das wohl erfahren, dass ich da Interesse daran habe. Und dann haben wir das, nachdem das zunächst gescheitert war, als er noch in Moskau im Transitbereich des Flughafens war, da klappte es nicht, weil ich nicht wusste, wie ich da hinkommen kann. Und als er dann raus war, hat er das arrangiert. Und dann habe ich ihn in Moskau getroffen. Ich habe extra 2 berühmte deutsche Journalisten mitgenommen, damit keiner auf die Idee kommt, dass ich da irgendwie rumkunkle mit russischen Geheimdiensten oder so. Die waren also Tag und Nacht mit mir zusammen. Und dann haben wir 3 Stunden mit ihm gesprochen.
Und dann hat er die Erklärung abgegeben, wenn Deutschland ihm Asyl gibt, würde er gerne kommen nach Deutschland und er würde weiter auspacken über US-Geheimdienste und Spionage in Deutschland. Dazu kam es nicht. Was könnte er denn auspacken?
Wir haben ja einen Untersuchungsausschuss gehabt, der über 2,5 Jahre das untersucht hat. Da haben wir jetzt gerade einen Bericht vorgelegt. Wir haben herausgefunden, dass alles, was er aufgedeckt hat, stimmte. Das hat sich alles bewahrheitet und wir haben ungeheure Skandale, an denen auch der Bundesnachrichtendienst beteiligt war, jetzt in allen Einzelheiten darstellen können in unserem langen Bericht. Aber wir wissen natürlich sehr, sehr vieles überhaupt nicht, nämlich was die NSA konkret gemacht hat, also der US-Geheimdienst, weil wir da weder Akten noch Zeugen noch überhaupt Antworten auf Fragen bekommen haben aus den USA. Und da wäre Edward Snowden jemand, der uns die Zusammenhänge in den USA und auch seine Dokumente, aus denen sich ja noch viel mehr ergibt, als was wir festgestellt haben, hätte erläutern können.
Sie haben in Ihrer Abschiedsrede im Deutschen Bundestag nochmal gefordert, holt Snowden nach Deutschland. Aber das hätte natürlich fatale Folgen für das deutsch-amerikanische Verhältnis. Wäre es das wirklich wert? Ich meine, Snowden ist ein Verräter.
Der ist ein Verräter, aber ich bin ja Rechtsanwalt und Jurist, es gibt auch für solche Straftaten Rechtfertigungsgründe. Also wenn ich durch meine Offenbarung eines Staatsgeheimnisses schwerste Straftaten und Grundrechtsverletzungen aufdecke, dann muss ich das dürfen. Auch ein Rechtsstaat lebt davon, dass Skandale nur dann aufgedeckt werden, wenn Leute aus dem Innenverhältnis heraus Geheimnisse offenbaren. Sonst erfährt man da nie was von riesigen Schweinereien, die da passieren. Deshalb muss jedes Gemeinwesen Interesse daran haben, dass sowas aufgeklärt wird.
Aber der politische Preis für diese Erkenntnis wäre eben, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis, das ja eh schon gerade ein bisschen schwierig ist, wahrscheinlich völlig zerrüttet wäre. Wäre es das wert?
Das ist eine Behauptung, die durch nichts belegt ist. Ich war selber in den USA mehrfach. Ich habe dort mit Kongressabgeordneten geredet. Ich habe auch mit Leuten, Chefs der Geheimdienste geredet. Sicher wollten die das nicht gerne. Aber auch in den USA gibt es eine weit verbreitete Auffassung, dass das, was Snowden gemacht hat, ein Dienst an seinem Vaterland gewesen ist und kein strafwürdiges Vergehen oder Verbrechen.
Wenn ein deutscher Geheimdienstmitarbeiter ähnlich Brisantes an die Öffentlichkeit brächte, dann würde Deutschland auch darauf bestehen, dass er ausgeliefert wird.
Ja, aber da gibt es Gesetze. Wir haben von der Bundesregierung verlangt, dass sie zu der Rechtsfrage Stellung nimmt, ob das, was Herrn Snowden vorgeworfen wird, nicht eine politische Straftat ist und deshalb eine Auslieferung entfällt. Wegen politischer Straftaten darf Deutschland an keinen Staat der Welt ausliefern. Die Bundesregierung hat 3 Jahre lang sich geweigert, diese Frage zu beantworten. Da hat sie sich um ihre Verpflichtung gegenüber der deutschen Öffentlichkeit, gegenüber dem deutschen Parlament gedrückt und eine Stellungnahme verweigert.
Hans-Christian Schröble über Edward Snowden. Der HR1 Talk. Und hier kommt noch eine schöne Geschichte. Hans-Christian Ströbele hat als junger Anwalt übrigens nicht in die Pensionskasse für Anwälte eingezahlt, wird erzählt, weil er davon ausging, später eine Revolutionsrente zu bekommen. Ernsthaft?
Ja, 1969 war das. Da haben wir dann das Sozialistische Anwaltskollektiv gegründet. Und da war ich tatsächlich der Meinung, wir brauchen eine revolutionäre Umwälzung in Westeuropa, in den USA. Und mit mir waren ja viele, viele junge Leute damals dieser Auffassung.
Sind Sie heute froh, dass diese Revolution ausgeblieben ist?
In gewisser Weise ja. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel verändert. Aber diese Art von politischer Umwälzung, die wir wollten, die ist nicht gekommen. So ganz klar war uns auch gar nicht, was danach kommen sollte. Da gab es sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen von den Leuten, die dann in die K-Gruppen, also in die kommunistischen Gruppen gegangen waren, die sich irgendeine Art von kommunistischer Herrschaft, Herrschaft der Arbeiterklasse vorstellten, bis zu anderen, die sagten, wir müssen eine uneingeschränkte Demokratie für alle erreichen. Das war ein breiter Mix. Man war sich einig in dem, dass wir dagegen sein müssen, wie die Verhältnisse waren damals auch. Revolutionswürdig, der Meinung bin ich heute noch, in vielen Bereichen des Lebens. Aber das, was wir wollten, ist nicht gekommen und vielleicht auch gar nicht so schlimm.
Und Sie haben ja als Abgeordneter sich Ihre Pension verdient. Wir müssen uns um Sie keine Sorgen machen. Jetzt hören Sie auf mit Ihrer politischen Laufbahn. Was werden Sie tun in Ihrem freien Leben?
Also ich werde nicht der Pensionär sein, der zu Hause im Sessel sitzt und Zigarren qualmt, sondern ich werde mich weiterhin politisch einmischen, engagieren, nur eben ohne die vielen Pflichttermine, die man im Bundestag hat, weil mir das einfach zu stressig ist. Und ich habe da ja Erfahrung.
Und Sie sollten doch vielleicht auch mal wirklich ein Buch schreiben über das, was Ihnen wirklich wichtig war. Haben Sie da schon Ideen? Was wollen Sie
noch? Ich ordne jetzt meine 600 oder fast 6 oder über 600 Leitsordner Akten in meinem Büro und nehme einen Großteil damit in mein Anwaltsbüro. Ich bin ja immer noch als Anwalt zugelassen und werde auf der Grundlage aufschreiben, jetzt nicht eine Biografie im herkömmlichen Sinne, sondern ich habe so die Vorstellung, dass ich zu bestimmten historischen Entwicklungen und Ereignissen mal aufschreibe, wie es wirklich war.
Wie es wirklich war?
Ja, weil ich war ja dabei. Okay. Ich lese heute so viel, also über die APO, über die RAF, über das politische Leben in Bonn oder wie was zustande kam, wo Historiker sich große Mühe geben, aber wenn man was aus Quellen nimmt, dann ist man eben nicht so nah dran, als wenn man es miterlebt hat.
Haben Sie ein bisschen Angst, unwichtig zu werden? Politik ist auch eine Droge.
Das stimmt. Das ist es wahrscheinlich und sicher. Und dieser Zuspruch, den man bekommt, der kann auch manchmal negativ sein. Der wird zu einer Art Arbeitselixier oder sowas. Der spornt mich auch an, dann was besonders intensiv zu betreiben oder nachzuhaken und so. Das wird mir wahrscheinlich fehlen. Aber ich kann mich an den Gedanken noch gar nicht gewöhnen. Ich habe noch genug zu tun. Das wird bis Ende Oktober noch so gehen, dass ich da voll drin bin. Weil erst wenn der neue Bundestag zusammentritt, ist der Alte nicht mehr im Amt. Und ich bin sicher, ich werde mich weiterhin betätigen, entsprechend meinen körperlichen Möglichkeiten, die mir da bleiben.
Hans-Christian Ströbele, herzlichen Dank, dass Sie am Ende Ihrer langen politischen Laufbahn bei uns im HR1 Talk zu Gast waren. Hat mich sehr gefreut. Am Schluss ist es üblich, dass der Gast, wenn er möchte, eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Da bringe ich mal was, wo ich immer versucht habe, mich für Reden zu orientieren und zu schulen. Es gibt eine berühmte Rede bei Shakespeare, Julius Caesar, Marc Anton, die fängt so an, Friends, Romans, Countrymen, I come to bury Caesar, not to praise him. Und dann geht das so weiter, wo man den Aufbau einer Rede, mit der man erreicht, dass ein Zuhörerkreis von dem Gegenteil, von dem überzeugt wird, von dem sie überzeugt waren, wo sie reingekommen sind in diese Rede. Das ist ein wunderbares Exempel, um andere überzeugen lernen zu können.
Hans-Christian Ströbele, herzlichen Dank nochmal für den Besuch im Studio. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören möchten, es gibt es auch als Podcast im Internet. Ein Jahr lang können Sie das da abrufen auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Bernd und wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag.
HR1 als Podcast und täglich live.